So, ich habe sie jetzt überstürmt mit dem, was mich fasziniert im Galaterbrief. Aber damit Sie selber besser entlang gehen können, gehen wir auf Seite 2, den zweitletzten Abschnitt, überschrieben mit Aufbau, kleingedruckt, dass wir ein wenig den Abschnitten entlang gehen. Kapitel 1, 1 bis 4, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und jetzt Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Das ist Evangelium, die gute Nachricht, der Kern dessen, was Jesus gebracht hat. Für Kenner der Bibel, und wir sollten alle dazugehören, klingt mit eine alttestamentliche Stelle. Er hat sich für unsere Sünden dahingegeben. Steht Jesaja 53, immer wieder. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, den Gott dahingegeben hat für die Sünder, damit er die Sünde trägt. Er hat sich selbst dahingegeben für uns. Wenn Sie beim Abendmahl Brot und Wein bekommen als Garantie, dass Jesus für Sie ist, das heißt, für euch vergossen, für euch in den Tod gegeben. Für mich mit meinem Ungenügen, das Evangelium. Vers 6 oder Vers 5 bis 21, Entschuldigung, 5 bis 10, in meinem kleinen Buch steht, Vers 5 bis 10 muss aber 6 bis 10 heißen, das Evangelium nicht verpfuschen. Ihr dürft das Evangelium nicht verändern, verwaschen sein lassen, ihr dürft euch nicht abwenden lassen von diesem Evangelium. Wer das tut, der sei verflucht, und wenn er beansprucht, ein Engel zu sein. Ein ganz hartes Wort. Vers 6 bis 10. Hinter dem Vers 10 steht wahrscheinlich der Vorwurf, den man dem Paulus gemacht hat, dass er den Menschen zuliebe verschwiegen hat, dass man auch noch die Beschneidung machen muss, dass man diese und jene Speisen meiden muss, diese und jene israelitischen Festzeiten einhalten muss. Nein, nein, ich predige den Menschen nicht zuliebe, mir geht es um die Ehre des Herrn Jesus. Kapitel 1, Vers 11 bis 24, das haben wir schon miteinander gelesen im Überblick. Dieses Evangelium ist keine menschliche Erfindung, es trägt Gottes Echtheitsstempel. Er hat mich schon von Mutterleibe an berufen. Ich habe es von keinem Menschen gelernt. Das, was Paulus Kapitel 1, Vers 1 schon sagt, nicht durch einen, nicht von einem Menschen, sondern durch Gott. Höchste Autorität bis heute. Und jetzt kommt Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Etwas, was ich überschrieben habe in dem Kleingedruckten, das haben auch die damaligen Leiter der Christenheit anerkannt. Paulus erzählt hier, wie er hinaufging zu Petrus und Jakobus, die damaligen Leiter der jungen Christenheit, und sie haben ihm die Hand gegeben und gesagt, gut, dann verkündige das als Evangelium unter den Heiden. Du musst bloß eine Sache machen, dass du auch Opfer einsammelst für die arme, verelendete Gemeinde in Jerusalem. Vers 10, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Also, das Evangelium, wie ich es verkündigt habe, trägt Gottes Echtheitsstempel, ist original. Und Das wurde auch von Petrus und Jakobus anerkannt. Jetzt kommt ein interessanter Abschnitt ab Vers 11. Bis, wie sage ich, 11 bis 21. Sogar Leiter der Gemeinde können die Gnade Gottes wegwerfen, aber die Autorität des Evangeliums ist verpflichtender als die Entscheidung oder die Praxis der Gemeindeleitung. Was war da passiert? Sogar der Petrus, der hoch angesehene Jünger des Herrn Jesus, der Apostel, über dem Jesus gesagt hat, auf dich, den Felsen, will ich die Gemeinde bauen, war nach Antiochien gekommen, die Gemeinde, von der aus die Mission gegangen war, und hat dort plötzlich sich distanziert von den Christen, die aus den Heiden gekommen sind. Er wollte sich bloß zu denen halten, die beschnitten waren. Da hat Paulus aufgestanden und hat gesagt, Petrus, du Heuchler, du weißt genau, dass uns bloß die Gnade des Herrn Jesus rettet und nicht irgendwelche Speisevorschriften, gar die Beschneidung. Also hinter diesem Abschnitt steht, ich brauche doch nicht die Genehmigung des Petrus. Auch der Petrus kann sich irren. In der Reformationszeit hat Luther vertreten auf dem Konzil in Worms, auch Konzilien können sich irren, auch Synoden können sich irren, auch Bischöfe können sich irren. In Bayern gibt es gerade einen großen Streit, ob in der Hitlerzeit der Bischof Meiser nicht zu viel Ehrfurcht vor dem Hitler gezeigt hat. Natürlich können sich Bischöfe irren, gewaltig irren. Und da sagt der Paulus, ihr dürft nicht auf das Urteil gehen. Ja, was sagt denn der Petrus dazu? Der hat sich gewaltig geirrt. Ich habe mein Evangelium von Jesus. Es trägt Gottes Echtheitsstempel. Und nicht die Autorität von irgendwelchen Synoden oder von Bischöfen oder von sonst etwas. Und dieser Abschnitt mündet in diesem zentralen Abschnitt, den ich schon gesagt habe, Vers 16. Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Jetzt sagt der Paulus in Vers 20, was Glaube an Jesus ist. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dass man dies und jenes erfüllt, so ist Christus vergeblich gestorben. Lassen Sie diesen Satz nicht nur dick gedruckt in manchen Bibelausgaben sein, sondern lassen Sie sich diesen Satz für Sie persönlich ins Herz bringen. Ich lebe, nein, nicht ich, sondern Christus. Was Paulus hier sagt, ist nicht seine eigene Erfindung, sondern im Grunde genommen nichts anderes als was Jesus ist. Sagt er, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und verleugnen heißt, wissen wir von der Verleugnung des Petrus, dass er Jesus verleugnet hat. Nein, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Nie im Leben, kein Tod sicher nicht, das ist Verleugnung. Der verleugne sich selbst. Nein, ich möchte meine Wünsche, meine Fantasie, das, was mir wichtig ist, was mir schmeckt, möchte ich gar nicht mehr kennen. Nein, 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 mit dem habe ich nichts zu tun. Ich lebe, nein, nicht ich. Professor Herbst von Greifswald hat gesagt, die Not der gegenwärtigen Christenheit, der schönen Erweckung unter jungen Menschen, ist immer das heißt, ich und Jesus. Dies Lied gefällt mir und dieser Choral passt mir nicht. Entschuldigung, ich
Nein, ich lebe nicht mehr. Und Christus, was bringt Christus? Was fördert Christus? Wir sind in der Gefahr, dass wir sagen, es ist eine Jugendkultur heute, man muss auf die Rücksicht nehmen, wenn man missionarisch sein will. Nein. Was will Christus? Ich lebe, nein, nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Und jetzt müssten Sie, das wäre eine schöne Hausaufgabe, aber Sie hatten gedrängt, volles Programm, Hochachtung. Stellen im Galaterbrief finden, wo der Apostel Paulus das immer wieder mit neuen Formeln sagt, bis Christus in mir Gestalt gewinnt. Christus lebt in mir. Ich möchte euch wiederum gebären, ich möchte eine Braut Christus zuführen. Immer neue Bilder, die nicht aus der Fantasie des Paulus stammen, sondern Jesus ernst nehmen. Ich habe in der Mitte von Seite 2 ein paar dieser Ausdrücke zusammengestellt. Glaube bedeutet richtig verstanden, Christus angehören. Die aber Christus angehören, kommt immer wieder im Galaterbrief vor, die Formulierung. Verstehen Sie? Manche unter Ihnen verstehen meinen Dialekt schwer, aber ich bin nun mal Schwabe, ich gehöre in dies Schwabenland. Das prägt sich in meinem Denken aus, in meiner Sparsamkeit, in meiner Knickrigkeit, in meinem Schaffeifer bis ins Alter, dass ich schlechtes Gewissen habe, wenn ich an einem Tag nicht richtig geschafft habe. Da gehöre ich hin. Das prägt mein Leben. Und so sagt der Paulus, die Christus angehören, die müssen geprägt sein. Christus in uns Gestalt gewinnen, in Christus sein. Er hat aufgenommen, der Apostel Paulus, dass Jesus sagt, bleibet in mir, Johannes 15, wie die Rebe im Weinstock. Oder nochmal Johannes 14, der Vater und ich werden kommen und in ihm Wohnung machen. Johannes 17, Vater, ich will, dass die in mir und bei mir seien, die du mir gegeben hast. Eine Formulierung, die Jesus benutzt hat. Vater, ich will, so wie ich mit dir verbunden bin, sollen die verbunden sein mit mir. So wie Jesus eng mit dem Vater verbunden ist, sollen wir mit Jesus verbunden sein. Ich lebe, nein, nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Wir kommen an Kapitel 3. Das beginnt mit einem Paukenschlag wieder. Ich habe also das da in meinem Kleingedruckten eine falsche Zahl, das heißt nicht 2, 1 bis 14, sondern 3, 1 bis 14. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den durch Jesus Christus vor Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Vers 3, seid ihr so unverständig. Und jetzt zeigt in diesem Abschnitt, Kapitel 3, 1 bis 14, ich möchte Ihnen bloß eine Schneise zeigen, den Gemeinden in Galatien, Gott hat doch von Abraham alles, von Abraham an alles auf den Glauben ausgerichtet. Vers 6, so war es mit Abraham. Ihr wollt doch Abrahams Kinder sein. Es wird euch immer vorgesagt, dass das wichtig ist. Wie war es denn mit Abraham? Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Kapitel 1. Mose 15, Vers 6. Leute, von Anfang an der Heilsgeschichte Israels mit Abraham kommt es auf den Glauben an. Also, er argumentiert immer wieder, und das fällt uns so schwer, wenn wir nicht im Alten Testament zu Hause sind, gar nicht zu Hause, vielleicht gar nicht zu Hause, im jüdischen Denken, fällt uns manches in der Argumentation des Paulus schwer, aber
Die Gemeinden hier, die waren angefochten durch dieses Denken, die steckten mittendrin.
Wir nehmen für uns heraus, von Abraham an kam es auf den Glauben an, nicht aufs Gesetz. Jetzt kommt der nächste Abschnitt, Kapitel 3, Vers 15 bis 29. Ich habe sie überschrieben, Gottes Erziehungsprozess quer durch die Jahrhunderte hindurch zielte auf den Glauben an Jesus. Als Gott das Gesetz gegeben hat, dem Mose im Berg Sinai, da war es, Paulus benutzt den Ausdruck, der Zuchtmeister, Vers 24, so ist unser Gesetz, das Gesetz ein Zuchtmeister gewesen. Es war wie ein strenger Lehrer, der mit dem Mehrrohr in der Hand, so habe ich noch Lehrer erlebt, durch die Klasse ging und das Mehrrohr pfeifen ließ, damit wir auch wirklich gelernt haben. Und wer es nicht gelernt hat, bekommt eine Tatze, die Hand gezogen. So sagt Paulus, Gesetz war zwischendrin als Zuchtmeister, damit wir aus lauter Angst versucht haben, den Willen Gottes zu tun. Aber jetzt ist Jesus gekommen. Jetzt ist doch der Zuchtmeister vorbei. Es war ein Erziehungsprozess Gottes auf Christus hin. Was soll denn das heißen? Damit wir begreifen, auch mit Strenge können wir Gottes Gebot nicht halten. Wenn du dich nach diesen Geboten prüfst, wovon überzeugt dich dein Gewissen? Auch wenn man sagt, dann kommst du in die Hölle, wenn du das nicht hältst, wenn du da versagst. Wir können es doch nicht halten. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Das Gesetz war ein Zuchtmeister, nicht bloß, dass wir Angst hatten, sondern dass das Sehnen aufkam, wann gibt's denn einen Erlöser? Wie kann es denn bei mir anders werden? Wie kann ich einmal vor Gott bestehen? Gesetz als Zuchtmeister nicht bloß zum Angstmachen, sondern, da denken Sie an die Schüler, die heute sagen, endlich Ferien. Endlich was anderes. Freiheit. So hat das Gesetz uns ein Sehnen gegeben, wann endlich komme ich in eine andere Luft hinein, dass ich wirklich vor Gott gerecht werden kann. Nächster Abschnitt, Kapitel 4, Vers 1 bis 7, das, was wir vorher versucht haben, zur Kenntnis zu nehmen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt gibt es die Erlösung. Wir können Kind Gottes sein, wo der Herr Jesus nicht fragt, hast du auch alle Gesetze erfüllt? Und was fragt der Herr Jesus? Brauchst du mich? So wie Jesus die Kranken gefragt hat, willst du gesund werden? Die Frage des Herrn Jesus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er uns erlöste. Er, der uns selbst gerecht machen will. Kapitel 4, 1 bis 7, das Ziel ist erreicht. Und jetzt kommt wieder so ein typischer Galaterbrief, Abschnitt ab Vers 8 im Kapitel 4. Zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber von Gott erkannt seid, die würde ich am liebsten auch wieder eine Stunde innehalten. Wir denken immer wieder, was kann ich von Gott verstehen? Wie kann ich einen Zipfel der Weisheit Gottes erkennen? Wie kann ich etwas von Gott begreifen? Wie kann ich mich für Gott entscheiden? Paulus sagt, vielmehr, Gott hat sich für euch entschieden. Gott hat euch gesehen. Gott hat euch gefunden. Ihr seid von ihm erkannt. Ist Ihnen das schon mal klar geworden? Wir denken immer wieder, ich bin zum Glauben gekommen. Der Herr Jesus hat mich gefunden. So sagt der Paulus, vor Damaskus hat der Herr Jesus mich gefunden. Ich danke immer wieder Gott, selbst bin durch Erziehung. Danke, lieber Herr, dass du mir die Eltern geschenkt hast. Danke, dass du mir so viel Menschen weggeschickt hast, die mich zu dir geführt haben. Durch dein Wirken seid von Gott erkannt. Wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate, Zeiten und Jahre, jüdische Festzeiten, was? Ich fürchte, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Überschrieben habe ich diesen Abschnitt. Wie konnte es dann zu solch einem Rückfall in die Gesetzlichkeit kommen? Ich habe es euch doch klar gemacht. Und ihr habt euch damals gefreut, dass ich euch verkündigt habe, wir sind angenommen von Jesus. Bis in Ewigkeit hinein, bis durch das Gericht Gottes will er mich vor Gott gerecht machen, für mich eintreten. Wie wart ihr damals so selig? Und jetzt plötzlich sagt der Herr, ja, also vielleicht brauchen wir doch noch Beschneidung und vielleicht kommt es doch drauf an, dass wir bestimmte Festzeiten einhalten, bestimmte Ordnungen. Habe ich denn vergeblich an euch gearbeitet? Wie konnte es zu diesem Rückfall kommen. Und jetzt Kapitel 4, Vers 21 bis 31, überschrieben in vielen Bibelausgaben wie Knechtschaft und Freiheit. Das ist ein alttestamentliches Beispiel dafür, dass man sich von falschem Heilsweg trennen muss. Viele, auch treue Bibelleser, sind irritiert, wenn sie da lesen, Hagar heißt im Hebräischen oder das heißt im Arabischen, Vers 25, den Berg Sinai in Arabien und das Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft lebt. Was soll denn das sein? Der Paulus will an die Geschichte erinnern, dass der Abraham, auf den berufen sie ein, gesagt hat, lieber Gott, irgendwas stimmt nicht. Du hast mir gesagt, durch dich und durch deine Nachkommen soll die Welt gesegnet werden. Und ich habe bis jetzt kein Kind, ich bin beinahe 100 Jahre alt. Ist doch fast technisch unmöglich, biologisch unmöglich, dass ich noch ein Kind bekomme. Die Sarah ist 90. Lieber Gott, du hast doch gesagt, durch meinen Nachkommen soll die Welt gesegnet werden. Vielleicht hat Gott gemeint, ich soll neben meiner alten Sarah vielleicht noch eine junge, knusprige Frau nehmen, die dann ein Kind bekommen kann. Und da hat er die Magd der Sarah, die Hagar, genommen und hat mit ihr einen Sohn gezeugt, den Ismael. Und dann hat Gott gesagt, ich habe es anders gedacht, die Sarah soll die Mutter werden. Stoß die Hagar mit dem Ismael aus. So nicht. Und der Paulus benutzt dieses Beispiel aus dem Alten Testament für Leute, die aufs Alte Testament viel Wert legen. Leute, denkt doch dran, Gott hat schon mal in der Geschichte des Abraham darauf Wert gelegt, dass man sich von falschen Wegen trennt und Gott mehr zutraut, als man normalerweise ihm zutraut. Jetzt traut doch Gott zu, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass ihr durch ihn gerettet werdet. Und fangt nicht wieder mit an, weil ich mich beschneiden lasse, weil ich die Gebote einhalte, werde ich gerecht. Man muss sich auch von falschen Wegen trennen. Jetzt stellen Sie sich den Paulus vor, wie er seinem Freund Timotheus oder Titus oder Gaius diktiert hat und dann in seinem Kopf überlegt hat, wenn ich jetzt so weit bin, fragen doch die Gemeinden in Galatien, also kommt es dann gar nicht mehr drauf an, wie man lebt. Haben wir eine Narrenfreiheit zu leben, wie es uns gerade kommt? Auf, lasst uns unsere Frauen tauschen. Lasst uns im Alkohol leben. Wir haben völlige Freiheit. Es kommt gar nicht mehr auf unser Leben an. Sondern Hauptsache, dass man Jesus hat. Deshalb kommt jetzt sein Abschnitt, wer Jesus hat, bei dem kommt Ordnung ins Leben hinein. Kapitel 5, Abvers 1. Zur Freiheit vom Gesetz hat uns Gott berufen, allerdings nicht zu einer wahren Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft fangen. Und dann machen sie einen großen Sprung zum Vers 13, liebe Geschwister, und da heißt liebe Brüder, Adelphoi ist im Griechischen ein Sammelbegriff. So wie man in den schwäbischen Stunden sagt, liebe Geschwister, sind Schwestern und Brüder gemeint. Weil die feministische Theologie heute sagt, der Paulus sei also ein fanatischer Mann gewesen, die Frauen hätte er immer ausgeschlossen. Nein, er hat die gemeint, es gibt doch Sammelbegriffe, wo man nicht sagen muss, liebe Christen und Christinnen, sondern Christen ist Männer und Frauen, gell? Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, nein, Mitglieder sind Frauen und Männer, nicht? Liebe Deutsche und Deutschinnen, nein. Deshalb ist manche unserer Sprachverwirrung ist doch idiotisch, gell? Aber wenn vier Brüder steht, sie können sogar mit preislich liebe Geschwister, richtig. Liebe Geschwister, seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das eine Erfindung des Apostels Paulus? Nein, Jesus hat das immer schön gesagt. Das ganze Gesetz ist erfüllt in dem. Wenn wir uns selbst lieben, ach, wenn jemand doch ein bisschen Zeit für mich hätte und mich mal fragen würde, wie geht's denn dir, Rolf, eigentlich? Alles, was ihr wollt, hat Jesus gesagt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihnen auch. Wo nehme ich mir Zeit für andere? Und frag sie, wie geht's denn dir eigentlich? Wenn ich alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In meiner Selbstliebe hätte ich gern, dass niemand Schlechtes über mich tratscht. Dann mach's doch genauso bei anderen. In meiner Liebe zu mir selbst hätte ich gerne, dass jemand mir wohltut, mich anerkennt. Dann sag's doch mal deinem Pfarrer. Ich habe heute meiner Predigt, hat mir geholfen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihr ihnen auch, hat Jesus gesagt. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz, im Grunde genommen durchzogen von dieser einen Botschaft. Und jetzt lassen Sie mich einen Sprung machen zum Kapitel 6. Dann wird das nämlich aufgenommen. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Da sagt der Paulus, der so auf die Pauke hauen konnte. Mich wundert, warum ihr euch so habt abwenden lassen vom Evangelium. Was ist denn in euch gefahren? Wer das Evangelium verkehrt, der sei verflucht. Und er sagt plötzlich, wenn jemand von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Das gibt's in der Gemeinde. Dass alle Verfehlungen gegen die 10 Gebote da sind. Und da nicht mit auf den Finger zeigen, in der Ehe stimmt's nicht. Neulich, als ich am Fenster vorbeiging, bei denen, da habe ich ein Schimpfen gehört. Bei denen hängt der Haussegen schief. Und wie die mit ihren Kindern umgehen. Und wie die ihre Großeltern abschieben ins Altenheim. Und wenn einer von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. Mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Jeder Seelsorge weiß man, dass wenn Menschen anvertrauen, wir uns anvertrauen, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, was da an Schlimmem passiert ist, dass das uns bis in die Träume verfolgt. Das ist voll Infektionskraft. Das steckt uns an. Das steckt unsere Fantasie an. Die Ehebruchsgeschichte. Die untreue Geschichten, die Gehässigkeiten. Sieh auf dich selbst, dass du nicht selbst versucht wirst. Und jetzt dieser Vers 2 im Kapitel 6. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn Sie mal in Stille durchblättern, den Galaterbrief, und mit einem gelben Farbstift anstreichen, wo überall etwas vom Gesetz steht. Und meist ist das Gesetz des Mose gemeint, die Ordnungen des Mose, die Hausordnung Gottes. Das sollte den Galater wichtig gemacht werden. Jesus ist ganz schön, aber die Sanierung, die Hauptsache ist, dass man anständig lebt. Dann kann man in den Himmel kommen. Jetzt sagt der Paulus, wenn euch das Gesetz so wichtig ist, ich will euch mal sagen, es gibt auch ein Gesetz, unter dem der Herr Jesus Christus gestanden ist. Nämlich des anderen Last zu tragen. Das ist ein Ausdruck, der zurückgeht auf Jesaja 53. Dreimal kommt in Jesaja 53, er hat unsere Sünden getragen, unsere Lasten getragen, unsere Schwachheiten getragen. Das hat Jesus erfüllt. Matthäus 8 heißt es, auf das erfüllt wurde, er hat unsere Schwachheiten getragen. Bis hin zum Kreuz, dass er unsere Schuld, die wir vor Gott haben, vor Gott getragen hat, wie ein Kuli weggeschleppt. Einer trage des anderen Last, wenn ihr wirklich zu Christus gehört, dann seid ihr auch unter dieser Gesetzmäßigkeit, dass ihr euch nicht über andere erhebt. Schaut mal auf den, das will ein richtiger Christ sein, sondern einer trage des anderen Last. Dass es uns in der Gemeinde belastet, persönlich belastet als Mitchristen, wenn einer von einer Verfehlung ereilt wurde, was das schon für ein Begriff. Der hat es nicht gesucht, sondern ums Hinumsehen ist er in diese dumme Geschichte hineingeraten. Er ist ereilt worden. Habt doch Mitleid mit ihm. Wer geht dann zu ihm und sagt, du, Erich, du sollst wissen, dass ich dich nicht abschreibe, so wie Jesus dich nicht abschreibt, wie kann ich dir helfen? Wenn einer hineingeraten ist in eine Betrugsgeschichte, wer hilft ihm, die notwendigsten Ausgaben wieder für die aufzukommen, die Last zu tragen? Also, verstehen Sie, Gesamtabschnitt ab 5.1 ist ja, kann man dann hineinleben, in den Tag hineinleben, wenn man Jesus hat, der uns rettet? Nein. Seht zu, dass ihr nicht dem Fleisch Raum gebt durch diese Freiheit vom Gesetz. Das Gesetz des Herrn Christus, lasst euch von ihm bestimmen, von euch, von ihm prägen. Das möchte ich gerade noch weiterlesen, weil das so großartig formuliert ist, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie auch darunter leiden, dass seit 8 oder 10 Jahren eine Stimmung in unseren frommen Gemeinden aufgekommen ist. Bis hin zu Leitungsgremien von Pro Christ und großen Veranstaltungen, dass das Ich so nach vorne kommt. Ich sehe es für richtig an. Das müsste man machen, so sehe ich es an. Ich meine, man müsste das. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, der betrügt sich selbst. Merken Sie, wie aktuell das ist. Jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er Ruhm bei sich selbst haben, nicht gegenüber einem anderen. Denn jeder wird seine eigene Last tragen, das, was ihm eine Last vor Gott darstellt. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wer auf sein Fleisch sät, auf das, was menschlich ist, was seine eigene hat, wird vom Fleisch das verderben. Deshalb, Vers 10, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, jedermann allermeist an des Glaubens Genossen. Also, keine Narrenfreiheit, sondern ich lebe, nein, nicht ich selbst, sondern Christus lebe in mir. Der Galaterbrief, jetzt darf ich noch mal auf den drittletzten Abschnitt zurückkommen, auf dieser Seite 2, wo es anfängt, kurz, es bleibt die Hauptsache. Wenn man sich überprüft, was ist die Hauptsache des Galaterbriefs, der uns in manchen Abschnitten so fremd vorkommt in seiner Argumentation. Es bleibt eine Rückbindung, eine Gründung auf das, was schon im Alten Testament an Verheißungen angelegt ist. Schon bei Abraham spielt der Glaube eine Rolle. Und was Glaube ist, wird bei Jesus deutlich. Bleibet in mir und in euch, Vater. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, so in mir und in dir sind, wie ich in dir bin. Engste Verbundenheit. Dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Leute, auf das hat Gott schon von Abraham an Wert gelegt. Doch nicht auf eine Hausordnung Gottes, auf eine papierene Ordnung, wo man abhaken muss, erstens, zweitens, drittens, bin ich jetzt einigermaßen vor Gott gerecht, sondern alles zielt darauf, dass wir in Christus geborgen sind. Ich lebe nun, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Vom Alten Testament her gab es Verheißungen, dass Gott diesen Erlöser senden wird. Ein Mann, sagt Mose, wie mich, den sollt ihr hören. Der Sohn, der uns gegeben ist, voll Weisheit, Gerechtigkeit, ein Born gegen alle Ungerechtigkeit. Christus, unsere Gerechtigkeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt ist die Erfüllung da. Wenn Sie das alles zusammen hören, dann verstehen Sie, dass der Paulus sagt, Kapitel 2, Vers 21, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Diesen Jesus will ich nicht wegwerfen. Und plötzlich sagen, viel wichtiger ist, dass ein Christ das tut und das lässt. Wichtig ist, dass ich in Jesus geborgen bin und dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, Herr Jesus, mit dir. Und jeden Abend beschließe mit dem Gebet, Herr Jesus, deck du mit deiner Gerechtigkeit zu alles das, was ich falsch gemacht habe. Ich kann sonst nicht vor Gott bestehen. Lass diesen Tag einen Schritt deiner Ewigkeit zu sein. Dem Tag zu, wo all meine Unvollkommenheit weggewischt sein wird und bloß noch deine Gerechtigkeit erscheinen wird. Ich möchte es heute praktisch sagen, üben Sie sich auch ein in dem, was die Christenheit in den Jesusliedern bekannt gemacht hat. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Jesus Christus herrscht als König, ich auch auf der tiefsten Stufe. Ich will glauben, reden, rufen. Ob ich schon noch Pilgrim bin, bleibt noch vieles ungewiss. Jesus Christus herrscht als König, auch über meinem unvollkommenen Leben. Graben Sie sich ein ins Alte Testament und in dem, was die Christenheit bewegt hat, im Grunde genommen angestoßen auch durch so einen Galaterbrief. In einer Welt, in der der Professor Lobkowitz sagt, ich habe die Sorge, dass die Christenheit bloß noch zu einer Moralisierung wird, wo gefragt wird, kommen in Genfragen, Einsatz im Libanon, NATO-Einsatz, Familie gibt's. Wiederverheiratung, Scheidung, gar nicht so schlimm. Die Christenheit nimmt bloß noch zu ethischen Fragestellungen. In dieser Christenheit soll wieder wichtig werden, dass Jesus ist. Ich durfte am Gründonnerstag bei der Landesschau zu einem Kurzinterview sein. Und das Erste war, dass mich die Moderatorin gefragt hat, wir haben heute Gründonnerstag und morgen ist Karfreitag und übermorgen haben wir Ostern. Was bedeutet das für Sie? Und da konnte ich nur sagen, mich bewegt heute Abend, dass Millionen von Menschen um den ganzen Erdball das Mahl Jesu feiern, und bekannt machen, so wie es Jesus gesagt hat, ihr sollt verkündigen, dass es einen Erlöser gibt, zum Gedächtnis an mich. Ich habe so gesagt, die bekannt machen Millionen in einer Welt, in der der Teufel los ist, dass es einen Erlöser gibt. Und ab dem Augenblick war das Gespräch wunderbar mit der Moderatorin. Und er hat sich bedankt. Und am Tag drauf ruft ein Journalist von der Stuttgarter Zeitung an und hat gesagt, es sind wohl eigentlich gar nicht, einer, der mit der Kirche gar nicht viel am Hut hat, das sind wir von Kirchenleuten gar nicht gewöhnt, dass sie die Sache sagen. Die sprechen vom Glauben und von Christentum und Kirche, aber dass es einen Erlöser gibt in einer Welt, in der der Teufel los ist, die Welt wartet drauf, dass wir deutlich reden. Und der Paulus hat deutlich geredet, dass er uns erlöste, der Herr Jesus, von einer bösen, argen Welt. Er rette von einer gegenwärtigen, argen Welt. Er hat sich für unseres, wir sind nicht die Besseren, die dauernd die Hausordnung einhalten und der Welt sagen, habt ihr, bei uns gibt's das eigentlich nicht in unserer Gemeinde. Kommt ganz selten mal Ehekrisen vor bei einigen Leuten, aber sonst sehen wir. Er hat sich für unsere Sünden dahingegeben. Der Jesus sieht sogar, was hinter unserem Kopf vorgeht, hinter unserer Stirn. Er hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette von unserer gegenwärtigen argen Welt. Der Galaterbrief hilft uns, dass wir wieder zum Zentralen zurückfinden. Vom Vordergründigen moralisch ganz gut. Paulus sagt es ab Kapitel 5. Wer hat Christus angehört, tut aus Liebe das, was der Nächste braucht. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Aber das Zentrale ist, dass wir Jesus als Erlöser haben. So, wir haben noch 6 Minuten. Unter dem vielen, was ich Ihnen jetzt übergestülpt habe, ist sicher vieles dabei, was Sie gar nicht verstehen konnten, was ich unklar gesagt habe. Helfen Sie mir, indem Sie jetzt Rückfragen stellen oder Ergänzendes dazu sagen. Kommen Sie. Bitte.
Enkel und so weiter, Freunde, Nachbarn, warum die es nicht bekommen haben, hat Gott die nicht erwählt. Mir hilft immer das, was der große englische Erweckungsprediger Spurgeon gesagt hat. Gott hat von Ewigkeit her eine unvorstellbare Zahl von Menschen erwählt zum ewigen Heil. Bestimmt zum Heil. Aber weil die keine Kreidezeichen auf dem Rücken haben, muss ich Ihnen das Evangelium so einladend sagen, wie überhaupt nur gesagt werden kann, damit es zu diesem Glauben kommt, den Gott eigentlich vorhat. Es sind sicher mehr Menschen erwählt, als wir denken. Heute wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir dann das richtig sagen. Ich möchte von Paulus auch lernen, einer trage des anderen Last. Es wird viel zu viel überlegt, wie kann ich dem antworten, wenn der sagt, aber die Kirche hat gesagt und die Kirche hat versagt und die Bibel ist schwer verständlich und sie ist auch von Menschen geschrieben. Da wird uns schon vorgekaut, was wir antworten sollen. Viel wichtiger wäre heute, dass wir einmal Menschen fragen, wie geht's denn dir überhaupt? Nicht ein Hindernis sind. Das wäre so meine Antwort auf Ihre Frage. Ich denke oft bei meinen eigenen Enkeln, wie schaffe ich es, dass die merken, sie sind mir wichtig. Und jetzt hat gerade eine Enkeltochter mir zurückgeschrieben, ich danke, dass ihr mich auch gefragt habt, wie ich meinen zukünftigen Weg vorstelle. Auch so junge Menschen fragen nach Anteilnahme, auch wenn wir gar nicht denken. Wir meinen, der Opa interessiert sich doch nicht. Doch, doch, sie warten drauf, auf Anteilnahme. Aber sonst noch Fragen. Bitte. Wenn ich das ernst nehme, was ich vorher anzudeuten versucht habe, was Glaube ist, dann müsste ich eigentlich doch solch einem Menschen sagen, du ahnst ja nicht, wie der Herr Jesus schon seit langem dich begleitet und auf dich sieht. Nicht das wird so furchtbar viel auf unsere Entscheidung. Oft sind unsere Zeugnisse auch so, ich habe mich für Jesus entschieden. Da hat es bei mir gefunkt. Und Paulus sagt, ihr seid von ihm erwählt. Vielleicht hilft es einem solchen Menschen, zu sagen, du ahnst nicht, ich weiß vielleicht auch nicht, aber ich weiß, dass der Herr Jesus jeden Menschen mit Liebe begleitet. Und da kommt die andere Frage, wie kann denn alles das Böse zulassen und so. Aber dass wir einem Menschen den Eindruck geben, Johannes 1, wie Jesus zum Nathanael sagt, du bist ein rechter Israeliter, an dir habe ich Freude nicht. Und er sagt, Entschuldigung, woher kennen Sie mich? Ich habe dich gesehen, ehe du unter Feigenbaum warst, ehe Philippus. Herr Jesus begleitet doch Menschen schon lange und das dürfen wir Menschen zusagen. Wenn ich immer wieder Dienste habe in der Vollzugsanstalt Heimsheim, Bibelstunden, dass das, was diese Menschen hält, die ganz tief gefallen sind, muss ich jetzt erst Jesus finden.
Er kann nur sagen, schau mal, im Neuen Testament hat der Herr Jesus Menschen gesehen, wo die anderen an dem Bettler von Jericho längst vorbeigegangen waren, bringt ihn her zu mir. Also er ging zu dem am Teich Bethesda, der 38 Jahre lang da war und hat gesagt, ich habe keinen Menschen. Wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, Jesus sieht mehr Menschen, als wir denken. Und das einfach Menschen bezeugen und er möchte doch dein Leben. Dass viele Hindernisse zum Glauben gibt, ist klar. Normalerweise sperrt sich in uns alles, dass wir sagen, Jesus geht mit mir, mache ich mir nicht selber was vor. Und je älter sie werden, das ist meine Erfahrung im Alter, auch bei Freunden, die sagen, habe ich mir eigentlich mit meinem Christsein nicht was vorgespiegelt, vorgemacht, ist alles bloß ein Traum. Dieser Zweifel kommt, das gehört zu unserem Menschsein. Und da kann man bloß einem solchen Mensch sagen, darf ich für dich beten, erlaubst du mir es, wir brauchen gar nicht jetzt beten, aber wir können es auch. Darf ich für dich beten, dass der Herr Jesus dich ergreift? Das ist schon ein erster Schritt, wenn er sagt, da wäre ich dankbar dafür. Das ist nämlich fast schon ein Zusagen, wirklich erkannt zu werden durch Gott. Aber das sind so kleine Hinweise aus einem langen Leben der Seelsorge, wie man es machen könnte, versuchen könnte. Noch eine Frage? Bitte. Wenn Sie gerade im Galaterbrief sehen, Galater 5, Vers 5, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Es wird immer noch das geben,
wir stehen nicht da als die Grenzen in der Gerechtigkeit. Wir glauben nicht. Wir machen uns den Arzt. Ich will mal deutlich das mal zeigen. Jesus mit seiner Gerechtigkeit und Geistung. Es kommt halt, die Kindergemeinde sind das, die sind verstorben, die Kindergemeinde sind ein weißes Arzt, der das ist ein Arzt für alle Menschen, die alles da, der Verwirklichkeit, der Königlichkeit Gott. Einmal, dass wir das übergreifen. Und da sagt man, dass es schwierig zu verstehen, aber es ist nicht nur der Vater, der so eine Liebe von Jesus gekommen ist. Wir in diese tiefen Führung hinein. Nein, ich denke, der Vater hat Jesus das auf uns ewige Leben, der sich gibt, der so rein war, aber Gott ist, in dem die Gesundheit Jesus für sich erfüllt. Jetzt darf ich mit Ihnen beten.
Herr Jesus Christus, Erlöser, der du in der Fülle der Zeiten zu uns gekommen bist als Kuli, als Knecht und unsere Schuld getragen hast. Du hast uns bis heute getragen, auch mit unseren Merkwürdigkeiten, mit Ecken und Kanten. Du hast uns nicht weggestoßen. Bleib dabei, trage du uns und hilf, dass wir in deinem Geist auch andere tragen können und froh sind an jedem Tag, dass du als der Erlöser dabei bist und uns einmal erretten willst von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Lob sei dir. Amen. Ich freue mich, dass ich am Samstag wiederkommen kann. Da ist dann der schöne Philipperbrief drin.